SWR 4. Selten, aber super. Aber super, aber super. Selten, aber super. Musikalische Raritäten mit Hans-Jürgen Finger.
Er hatte einen besonderen Stil, die Musik jener Zeit zu spielen. Seine Musik war anders als die jeder anderen damaligen Band. Ich glaube, deshalb erinnert man sich so gut an ihn. Dies äußerte der amerikanische Schauspieler James Stewart über Glenn Miller. Er hatte den Bandleader 1954 im Film Die Glenn Miller Story so überzeugend dargestellt, dass er von vielen für den Orchesterchef gehalten wurde. Die eben gehörte Moonlight Serenade aus der Feder von Glenn Miller wurde die Erkennungsmelodie seines Orchesters. Und auch diese Nummer ist damit untrennbar verbunden. Am 1. August 1939 nahm Glenn Miller In the Mood auf, womit ein durchschlagender Erfolg gelang. Die Platte tönte aus allen amerikanischen Jukeboxen und Radiogeräten. 1937 hatte Miller sein erstes Orchester gegründet, eine Unternehmung, die mangels Erfolg aber bald scheiterte. Doch bereits im Folgejahr stellte er eine neue Band zusammen. Er bekam einen Exklusiv-Schallplattenvertrag, der eine doppelte Gage pro Titel vorsah und zudem eine Tantiemenregelung enthielt. Das Orchester unternahm viele Tourneen, außerdem spielte es in Clubs und Hotels und diese Konzerte wurden auch im Radio übertragen. Besonders das Engagement im Glen Island Casino, einem von allen Orchestern hochgeschätzter Ballroom, brachte Glenn Miller landesweite Popularität ein. Eben hörten wir das Stück Glen Island Special. Innerhalb eines Jahres hatte der Bandleader den Sprung vom Pleitegeier zu einem der größten Spitzenverdiener Amerikas geschafft. Zum unverwechselbaren Klang des Glenn Miller Orchesters gehörte der Saxophonist Tex Beneke, der auch häufig als Sänger vor die Band trat. Zudem hatte Miller die blutjunge Marion Hutton als Interpretin verpflichtet. Weitere stimmliche Unterstützung kam von der Vokalgruppe The Modernaires. Don't sit under the apple tree with anyone else but me. Anyone else but me. Anyone else but me. No, no, no. Nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg meldete sich Glenn Miller freiwillig zum Kriegsdienst und kam zur Luftwaffe. Dort stellte er die eben gehörte Army Air Force Band zusammen, die später nach England verlegt wurde. Am 15. Dezember 1944 flog er nach Paris, um Vorbereitungen für ein Weihnachtskonzert zu treffen. Doch die kleine Maschine hat ihr Ziel nie erreicht. Um seinen Tod ranken sich etliche Theorien. Fakt ist, Glenn Miller ist ein Phänomen, eine amerikanische Legende und der von ihm kreierte Sound war prägend für viele nachfolgende Musiker. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Juju? Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a shine. Man schrieb den 7. Mai 1941, als diese Aufnahme entstand. Tex Beneke und The Modernaires sangen über den Chattanooga Choo-Choo, der zum sagenhaften Erfolg geriet. Der Song war 9 Wochen auf Platz 1 der Hitparaden zu finden und 1,2 Millionen Exemplare der Schellackplatte gingen über die Ladentische. Am 10. Februar 1942 erhielt Glenn Miller hierfür eine goldene Schallplatte. Diese Auszeichnung kannte man bislang nicht und somit war der Bandleader der erste Preisträger überhaupt. Dieser denkwürdige Augenblick wurde seinerzeit festgehalten und so können wir gleich akustisch bei diesem historischen Ereignis mit dabei sein. Paul Douglas übernahm die Ansage, der Direktor der Plattenfirma fand ein paar wärmende Worte und Glenn Miller nahm dankend die Auszeichnung entgegen.
I want to present Mr. W. Wallace Early, the manager of record sales for Victor and Bluebird Records. Mr. Early.
Thanks, Paul. It's a pleasure to be here tonight. And speaking for RCA Victor, we're mighty proud of that Chattanooga choo-choo and the man who made the record, Glenn Miller. You see, it's been a long time, 15 years, in fact, since any record has sold a million copies. And Chattanooga choo-choo certainly put on steam and breezed right through that million mark by over 200,000 pressings. And we decided that Glenn should get a trophy. The best one we could think of was a gold record of Chattanooga. And now, Glenn, it's yours, with the best wishes of RCA Victor Bluebird Records.
Well, thank you, Wally. That's really a wonderful present.
I think everyone listening in on the radio should know, Glenn, it actually is a recording of Chattanooga Choo Choo, but it's in gold, solid gold, and it's really fine.
That's right, Paul. And now for the boys in the band and for the whole gang, thanks 1,200,000.
That's nicely put, Glenn. And I know that our sponsors are mighty proud of that record, too. So now, suppose we enjoy you and the boys playing what's on that gold record. Chattanooga Choo Choo.
'96 wurde der Chattanooga Choo Choo in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. Ein kleines Kuriosum am Rande, der Song war seinerzeit nur die Rückseite der Platte. Auf der A-Seite war dieser Titel zu hören.
Why do robins sing in December? Long before the springtime is due. And
even though it's snowing, violets are growing.
I know why and so do you.
Paula Kelly mit den Modernaires und I Know Why. Sowohl dieser Titel als auch der Chattanooga Choo Choo gehörten zum Soundtrack des 1941 gedrehten Films Sun Valley Serenade, der bei uns als adoptiertes Glück lief. In dieser Produktion debütierte Glenn Miller mit seinem Orchester auf der Kinoleinwand. Dass Orchester in Filmen auftraten, war keine Besonderheit. Dies kannte man bereits seit den späten 1920er Jahren. Hier lag der Fall allerdings etwas anders. Miller bestand darauf, dass er und seine Band ein integraler Bestandteil der Filmstory waren und nicht nur die Musik zulieferten. Der Film wurde ein rauschender Erfolg, wozu der Soundtrack erheblich beitrug. Das waren zwei weitere Titel aus Sun Valley Serenade. Im Frühjahr 1942 sah man das Orchester erneut in Hollywood. Die Dreharbeiten zum zweiten Glenn Miller-Film Orchestra Wives starteten. Nachdem sich im ersten Film alles um den Bandleader drehte, standen in diesem neuen und übrigens auch letzten Film mit Glenn Miller die Musiker des Orchesters und deren Frauen im Mittelpunkt. Die knapp 100 Minuten dauernde Celluloid-Produktion enthielt unter anderem diese Titel.
C, D, E, F, G, H, I got a gal
in Kalamazoo.
Don't want to boast, but I know she's the toast
of Kalamazoo, zoo, 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 zoo.
Sogar der Komponist Ludwig van Beethoven diente als Vorlage für eine der Filmnummern. Mondscheinsonate war nicht das einzige Zeugnis darüber, dass Glenn Miller zwischendurch auch klassische Werke interpretierte. Schon bei seiner ersten Aufnahmesession unter dem Dach von RCA Victor Bluebird Records am 27. September 1938 stand eine Melodie von Claude Debussy Pate. Der Zigeunerchor aus der Oper Der Troubadour von Giuseppe Verdi. Ein Motiv aus dessen Oper La Traviata ging zudem in einer Tango-Bearbeitung um die Welt. Bestimmt erinnern Sie sich an Hör mein Lied Violetta. Kennen Sie auch die Glenn Miller-Version?
Come on and try that rhythm. Just let your heart beat with 'em. And when you hear that tick-a-tick-tick-tick-a-tick-tick-tick-a-tick-tick, sing right along.
Auch diese Melodie stammte im Ursprung aus Italien und war bei uns unter dem Titel Am Abend auf der Heide ein großer Erfolg. Und nun kommt ein Hauch Spanien.
In Spain they say si, si. In France you hear oui, oui. Every little Dutch girl says ya, ya. Every little Russian says da, da.
Einer der führenden Tanzmusikkritiker Amerikas charakterisierte Glenn Miller einmal so: Von all den Orchesterleitern, die ich traf, war er der Einzige, der wirklich wusste, was er wollte. Und er war der Beste, der in der Lage war, dies zusammen mit seinen Musikern zu erreichen. Mit Ehrgeiz und Selbstdisziplin arbeitete er an seinem Erfolg. Seine Persönlichkeit zu beschreiben war schwierig, fasste der Miller-Biograf George T. Simon zusammen. Wer Glenn Miller gut kannte, schätzte ihn für seine Ehrlichkeit und Herzlichkeit. Allerdings ließ er nicht viele Menschen an seinen Gedanken teilhaben und hielt sie auf Distanz, was viele ihm häufig als Arroganz auslegten. Blättern wir im Geschichtsbuch mal an den Anfang zurück. Alton Glenn Miller kam am 1. März 1904 in Clarinda im US-Bundesstaat Iowa zur Welt. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf und die Musik bedeutete ihm von Kindheit an sehr viel. Über die Mandoline und einem Kornett kam er schließlich zur Posaune, die er sich vom zusammengesparten Taschengeld kaufen konnte. Er besuchte die Highschool, spielte begeistert Football, gründete aber auch mit Klassenkameraden eine Band. 1921 hatte er die Schule abgeschlossen und entschied sich, Berufsmusiker zu werden. Die Big Band von Boyd Center bot ihm eine erste Heimat, aber so richtig klappen wollte es nicht. Auch ein begonnenes Studium brach er ab, denn in den Vorlesungen sah man ihn nur selten. Viel lieber tourte er als Posaunist mit diversen Bands durch die Lande. Die Begegnung mit dem Schlagzeuger Ben Pollack bedeutete für Glenn Miller Mitte der 1920er Jahre einen Wendepunkt in seinem musikalischen Leben. Er verpflichtete Glenn Miller, der sich mittlerweile auch beachtliche Kenntnisse als Arrangeur angeeignet hatte, als Posaunisten. Ben Pollack und sein Orchester in einer Aufnahme von 1927 mit Glenn Miller an der Posaune. In der Band spielte auch ein junger Klarinettist, mit dem Glenn Miller eine lange musikalische Freundschaft verbinden sollte, Benny Goodman. Er schrieb zusammen mit Glenn Miller dessen erste Komposition, Room 1411. Die Benny Goodman Boys, wie es auf dem Etikett zu lesen stand, brachten das Stück am 4. Juni 1928 in New York City auf Platte. Zu dieser Band gehörten unter anderem Ben Pollack am Schlagzeug und Glenn Miller an der Posaune. Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre arbeitete Glenn Miller als freiberuflicher Posaunist in diversen Orchestern. Aus dieser Zeit stammte die eben gehörte Aufnahme mit Red Nichols and his Five Pennies. Auf der Besetzungsliste standen neben Glenn Miller als weiterer Posaunist Jack Teagarden, Benny Goodman an der Klarinette und am Schlagzeug Gene Krupa. 1934 schloss er sich den Brüdern Jimmy und Tommy Dorsey an und schrieb einige Titel für deren Orchester, darunter Annie's Cousin Fanny.
Annie's Cousin Fanny, oh what a gal, I never had such a wonderful pal, she likes me, and I go for Annie's Cousin Fanny.
Glenn Miller blieb nur kurzzeitig bei den Dorsey Brothers. Stattdessen wurde der britische Bandleader Ray Noble sein neuer Arbeitgeber, der nach Amerika kam und hier ein Orchester aufbauen wollte. Er gab Miller den Auftrag, entsprechende Musiker zu gewinnen, und Miller wurde einer davon. Doch auch diese Zusammenarbeit war nicht von langer Dauer. Als der Drang, ein eigenes Orchester zu gründen, überhand nahm, wagte er den Schritt. In dieser Zeit entstand auch der Sound, der Millers Markenzeichen werden sollte. Hierbei wurde der Saxophonsatz von einer Klarinette geführt. Mit diesem Klang, verbunden mit einer getragenen Spielweise, gelang der Durchbruch. Eine frühe Aufnahme von Glenn Millers erstem Orchester, das trotz seiner Qualitäten keinen Erfolg hatte. Wie eingangs bereits erwähnt, glückte der Durchbruch erst wenig später mit seiner zweiten Formation. Nur vier der Musiker hatte er von der alten Band in die neue übernommen, und er hatte eine ganz genaue Vorstellung davon, auf welche Art von Orchestermitgliedern er Wert legte. Eine Sache, die ich dieses Mal definitiv nicht haben werde, sind einige dieser Primadonnen, äußerte er. Nun, bei der Auswahl bewies er ein glückliches Händchen, denn es folgten viele rauschende Erfolge. Als ehrlicher Patriot fühlte sich Glenn Miller verpflichtet, seiner Heimat zu dienen, und forcierte 1942 seine Einberufung zur Armee. Dort stellte er die Army Air Force Band zusammen und leistete so bei der Truppenbetreuung seinen Beitrag. Das Personal des Orchesters bestand aus einer Mischung von talentierten Jazzmusikern großer Big Bands und Musikern führender Symphonieorchester. Miller versuchte erfolgreich, Jazz, Popmusik und leichte Klassiker, einschließlich Streicher, zu vereinen, was einen großen Entwicklungsschritt über seine zivile Band hinaus darstellte. Glenn Miller und seine American Band of the Allied Expeditionary Force erlangte rasch eine hohe Popularität. Er erhielt einen Marschbefehl nach Europa und war in England die Attraktion schlechthin. Ein hoher General der Army Air Force lobte: Ihr Orchester ist die größte Moralstütze auf dem europäischen Kriegsschauplatz. Die BBC strahlte Propagandasendungen unter dem Titel The Wehrmacht Hour aus, in denen Glenn Miller zusammen mit der Ansagerin Ilse Weinberger sogar in deutscher Sprache Interviews gab und moderierte.
Hier spricht Ilse. Für die nächste halbe Stunde habe ich für euch etwas ganz Besonderes arrangiert. Ein Rendezvous mit dem Kapellmeister eines der bekanntesten Orchester. Heute ist er der Dirigent des amerikanischen Orchesters der alliierten Expeditionsstreitkräfte, Major Glenn Miller. Major Miller begrüßt Sie zunächst mit seiner Sendezeichenmusik. Melodie beginnt und endet Glenn Miller stets seine musikalischen Darbietungen. Es ist seine eigene Komposition, die er Mondschein-Serenade nennt. Hier ist Major Glenn Miller persönlich.
Thank you, Ilse. You speak German very well. Ich kann nur sehr wenig Deutsch sprechen.
Nur mutig drauf los. Ich werde Ihnen schon helfen.
Ilse, this is Sergeant Johnny Desmond. I wish you'd tell the audience that he will sing in German our tune, Long Ago and Far Away.
With pleasure. Major Miller stellte mir soeben Feldwebel Desmond vor, der den nächsten amerikanischen Schlager mit deutschem Text singen wird. Und Sie hören Long Ago and Far Away. Lang ist es her und weit zurück.
Lang ist her und weit zurück. Da träumte ich vom Glück. Und nun ward dieser Traum zur Wahrheit.
Sergeant Johnny Desmond, report to Ilse.
Yes, sir. Yes, ma'am.
Herr Feldwebel Desmond, was darf ich für Sie ansagen?
My heart tells me, and I'll sing it in German.
You should announce it in German, too, John. It's simple to say, mein Herz sagt mir.
Yes, sir. Mein Herz meldet sich zur Stelle.
Mein Herz sagt mir, es ist nur ein Spiel. Du schwörst unsere seid ihr so viel.
Jetzt heißt es leider wieder Abschied nehmen, Herr Major. Auf Wiederhören.
Und ich sage in meinem perfekten Deutsch auf Wiedersehen.
Und dann kam der bereits erwähnte 15. Dezember 1944. An diesem Tag war es auf dem Flugplatz der Royal Air Force sehr neblig und Glenn Miller, der nicht gerne flog, soll noch gefragt haben, wo sind denn hier die Fallschirme? Der diensthabende Offizier antwortete darauf, was ist denn mit Ihnen los, Miller? Wollen Sie ewig leben? Das befreite Paris war das Ziel seiner Reise, welches er nie erreichte. Lange wurde angenommen, dass das Flugzeug auf dem Weg dorthin vereiste oder einen Motorschaden hatte und deswegen über dem Ärmelkanal abstürzte. Aufgrund neuer Erkenntnisse geht man heute davon aus, dass die kleine Maschine in Ballastabwürfe englischer Bomber geraten ist und dabei getroffen wurde. Überreste der Maschine und ihrer Passagiere hat man nie gefunden. Die Insassen wurden ein Jahr und einen Tag nach ihrem Verschwinden offiziell für tot erklärt. Eine große Musikerkarriere hatte so ein frühes und abruptes Ende gefunden. Seine Musik aber lebt noch immer. Sie ist zeitlos geworden.
Why are the stars always winking and blinking above? What makes a fella start thinking of falling in love?
It's not the season, the reason is plain as the moon.
It's just Elmer's tune.
What makes a lady of 80 go out on the loose? Why does the gander meander in search of a goose?
What puts the kick in a chicken, the magic in June? It's just Elmer's tune.
Selten, aber super. Musikalische Raritäten mit Hans-Jürgen Finger. Kennen Sie schon unsere anderen Podcasts? Jetzt abonnieren unter swr4.de. SWR 4. Da sind wir daheim.